SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Nicht nur Männer, sondern vermehrt auch Frauen und Minderjährige zieht es von der Schweiz aus in den für sie heiligen Krieg. Niemand hat hier so etwas erwartet. Doch nur die Überraschung über den Wahlsieg von Präsident Erdogan eint die Menschen in Istanbul. Ansonsten ist die Bevölkerung tief gespalten. Dann Refugee Radio.
Hello, this is Grzegorz Olszówka, here with the news.
Taba naharukum, maakum, Nadira Kamel.
Das Radio bringt Flüchtlingen in Deutschland die Welt näher, die Fremde und die eigene. Und nur grau und trist, das war einmal. Der Landschaftsarchitekt Andreas Kipa verhilft Mailand zu mehr Grün und hat unkonventionelle Pläne für das Gelände der beendeten Expo. Seine Visionen im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Die Zahl der mutmaßlichen Dschihadisten in der Schweiz steigt weiter. Die terroristische Bedrohung für die Schweiz hat sich leicht erhöht. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
71 Personen verzeichnet der Nachrichtendienst des Bundes zurzeit, die die Absicht haben, sich terroristisch als Dschihadisten zu betätigen. Das sind 10 mehr als noch vor einem halben Jahr. Erstmals sind nun auch 6 Frauen und 2 Minderjährige darunter. Nachrichtendienstchef Markus Seiler.
Die Bedrohung bleibt auf einem hohen Niveau, hat noch einmal leicht zugenommen wegen den Vorfällen in Europa, wegen der nochmaligen Zunahme der Reisebewegungen, wegen Hinweisen, die wir haben, auch auf mögliche Terroranschläge.
Doch der Bundesrat setzt vor allem auf die bestehenden Strukturen in Kantonen und Gemeinden, um potenzielle Dschihadisten zu erkennen und anzusprechen. Eine von einer Taskforce des Bundes geprüfte Hotline lehnt er ab. Auch ein Ausreiseverbot für Dschihad-Reisende will er vom Justizdepartement erst einmal vertieft prüfen lassen, bevor er sich festlegt. Ein Ausreiseverbot sei ein zweischneidiges Schwert, sagt die Direktorin des Bundesamtes für Polizei FEDPOL, Nicoletta Della Valle. Es stelle sich die Frage, was man mit Menschen mache, die man am Ausreisen hindere.
Wie überwacht man sie? Welche Massnahmen ergreift man dann? Und genau diese Frage werden wir mit den Kantonen gut besprechen müssen.
Die Taskforce des Bundes empfiehlt ein Ausreiseverbot nur unter klar definierten Umständen, wie sie in ihrem Bericht schreibt. Der Nachrichtendienst des Bundes prüfe zudem alle Dossiers von Asylbewerbern, die aus gewissen Ländern kämen, gibt der Chef des Dienstes Markus Seiler bekannt. Die Liste der betroffenen Länder sei vom Bundesrat ausgeweitet worden. Sorgen mache ihm zudem die große Zahl von Flüchtlingen in Deutschland.
Es gibt eine große Anzahl nicht registrierter, die dann auch im Schengen-Raum natürlich frei zirkulieren.
Bereits sei in Deutschland festgestellt worden, dass extremistische Gruppierungen Flüchtlinge besuchen würden, mit dem Ziel, sie anzusprechen und zu radikalisieren.
Gleich sprechen wir ausführlicher über die Bedrohungslage mit der Direktorin des Bundesamtes für Polizei, das nach weiteren Meldungen des Mittags mit Damian Rast.
Nach dem Wahlsieg der türkischen Regierungspartei AKP hat der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu die Opposition aufgerufen, eine Verfassungsreform zu unterstützen. Die AKP will in der Türkei nämlich ein Präsidialsystem einführen, das dem Präsidenten mehr Macht geben soll. Bei den Wahlen gestern hat die AKP von Präsident Erdogan zwar das absolute Mehr im Parlament erhalten. Für eine Verfassungsänderung reicht das aber nicht. Dafür ist die Partei auf Verbündete angewiesen. Im Oktober haben rund 220.000 Menschen das Mittelmeer überquert, um in Europa Zuflucht zu suchen. Laut dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge sind das etwa gleich viele wie im gesamten letzten Jahr und so viele wie noch nie innerhalb eines Monats. Derweil haben freiwillige Helfer und die griechische Küstenwache wieder mehrere Menschen gerettet. Allein in den letzten 3 Tagen waren es 1.400. 19 Flüchtlinge seien ertrunken, unter den Opfern sind auch Kinder. Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Datendieb Erwe Falciani begonnen, wie erwartet ohne den Angeklagten. Das Gericht stellte zu Prozessbeginn fest, die Beweismittel würden ausreichen, um das Verfahren in Abwesenheit des ehemaligen Mitarbeiters der Bank HSBC zu beginnen. Das Gericht hatte Falciani ein sogenanntes freies Geleit angeboten. Damit hätte er in die Schweiz reisen können, ohne festgenommen zu werden. Trotzdem blieb Falciani in Frankreich. Morgen sollen die ersten Zeugen vor Gericht aussagen. Die griechischen Fähren bleiben heute und morgen in den Häfen. Die Seeleute streiken, um gegen die Kürzung ihrer Renten zu protestieren und gegen den Abbau von Arbeitsplätzen, wie die Gewerkschaft mitteilt. Wegen des Streiks sind griechische Inseln, die keinen Flughafen haben, nicht erreichbar. China hat erstmals ein eigenes Passagierflugzeug entwickelt. Gemäß Angaben des staatlichen Unternehmens Comac soll das Flugzeug mit der Bezeichnung C919 nächstes Jahr erstmals fliegen. Das chinesische Kurz- und Mittelstreckenflugzeug bietet Platz für 160 Passagiere. Es soll die Maschinen von Boeing und Airbus konkurrenzieren. Im Schnitt wird weltweit alle 5 Tage ein Journalist bei der Ausübung seines Berufs getötet. Das zeigt der neueste Bericht der UNO-Kulturorganisation UNESCO. In den 8 Jahren zwischen 2006 und 2014 wurden mehr als 700 Journalisten getötet. Am gefährlichsten war es laut dem Bericht in den arabischen Staaten. Fast 500.000 Interessierte haben in den letzten Monaten die Bad Ragaz besucht, Europas größte Skulpturenausstellung unter freiem Himmel. Die Veranstalter Rolf und Esther Hohmeister sind zufrieden. Ihre Erwartungen seien übertroffen worden, heißt es in einer Mitteilung. In Bad Ragaz im Kanton St. Gallen und in Vaduz in Liechtenstein waren seit Mai rund 450 Skulpturen ausgestellt. Die sind entlang von Straßen, auf Plätzen, in Parks und in Hotelanlagen. Das Wetter. Der Hochnebel löst sich am Nachmittag vielerorts auf und es zeigt sich die Sonne. Morgen ist es im Osten ziemlich sonnig, aus Westen und Süden ziehen dichtere Wolken auf. Es regnet aber nur ganz lokal. Die Temperatur 11 bis 16 Grad mit Föhn bis zu 20 Grad.
Wir haben es gehört, die Schweiz prüft, ob man mutmaßliche Dschihadisten an der Ausreise hindern soll. Auch jene, die nicht in einem Strafverfahren sind. Das ist die einzige neue Maßnahme, die der Bund nun prüft. Reicht das? Das hat Elisabeth Pestalozzi Nicoletta Della Valle gefragt, die Direktorin des Bundesamtes für Polizei.
Das Prüfen der Ausreisesperre ist eine von vielen Maßnahmen. Die Ausreisesperre ist eine Maßnahme, wo wir vertiefter prüfen, weil es eine sehr zweischneidige Maßnahme ist.
Was ist denn das Zweischneidige an dieser Maßnahme? Sie haben gesagt, es sei ein zweischneidiges Schwert.
Die Maßnahme ist zweischneidig, weil wenn wir jemanden, der in den Dschihad reisen will und dort Gewalttaten verüben will, in der Schweiz behalten, das heißt, unter Umständen erhöhen wir das Risiko, dass diese Person dann in der Schweiz einen Anschlag macht. Das ist das Zweischneidige daran.
Sie sagen, Sie machen viel dennoch, wenn es um neue Möglichkeiten oder Maßnahmen geht, sind eigentlich auf polizeilicher und auf nachrichtendienstlicher Ebene die Möglichkeiten ausgeschöpft. Stehen Sie dem ganzen Phänomen der Radikalisierung irgendwo auch hilflos gegenüber?
Nein, es ist nicht so, dass nur gut ist, was neu ist. Wir haben gute, bewährte Strukturen. Wir arbeiten eng zusammen, wir verstärken die Zusammenarbeit, wir verstärken die Sensibilisierung. Es hat viel in der Schweiz, was sehr gut funktioniert. Man verlangt als neue Maßnahme eine nationale Hotline. Wir haben eine nationale Hotline. Wir haben die Nummer 117. Also jede Bürgerin, jeder Bürger dieses Landes kann die 117 anrufen und landet dann nicht bei irgendeiner anonymen Bundesstelle, sondern bei der lokalen Polizei.
Sie sagen, die Sensibilisierung müsste weiterschreiten und Sie sagen auch, die Verhinderung der Radikalisierung sei vor allem auf der lokalen Ebene nötig oder möglich, bei Familien, bei Vereinen, an der Lehrstelle. Was erwarten Sie dort konkret?
Es braucht die Nähe zu den Leuten. Der Lehrmeister, die Familie, die erkennen, wenn sich ein junger Mensch verändert. Wenn er plötzlich keinen Alkohol mehr trinkt, plötzlich nicht mehr in die Disco geht. Die erkennen, wenn er plötzlich alles ablehnt, wenn er vielleicht negative Erlebnisse in seiner Ausbildung hat und mit Ablehnung gegenüber seinem Umfeld reagiert. Die müssen aufmerksam sein. Und aufmerksam sein heißt nicht sofort die Polizei anrufen, sondern eben die lokal bereits vorhandenen Beratungsstellen in Anspruch nehmen.
Frau Della Valle, Sie sprechen in Ihrem Bericht konkret auch den Migrationsbereich an, der sensibilisiert werden müsse. Heißt das, man rechnet mit den zunehmenden Flüchtlingsströmen auch mit potenziell mehr Terroristen im Land?
Bisher haben wir keine Hinweise, hat der Nachrichtendienst keine Hinweise, dass in den Flüchtlingsströmen Terroristen mit in die Schweiz kommen. Vergessen Sie nicht, die Flüchtlinge aus Syrien, die fliehen vor den Terroristen. Aber es ist klar, wir müssen aufmerksam sein. Und das ist einer der Gründe, warum das Staatssekretariat für Migration auch Spezialbefragungen von Flüchtlingen durchführt. Nicht primär mit dem Ziel, Täter zu erkennen, sondern vor allem auch mit dem Ziel, Opfer von Kriegsverbrechen zu erkennen.
Und somit wieder Hinweise auf Täter zu bekommen oder mögliche Täter zu bekommen.
Genau, das ist richtig.
Sagt Nicoletta Della Valle, Direktorin des Bundesamtes für Polizei. Und mit diesen Themen geht es hier im Rendezvous weiter. Erdogan hat's in der Hand. Schließt er die Kurden von der Politik aus, drohe weitere Gewalt, sagt unsere Beobachterin in Istanbul. Mit Klischees und Hochglanzbildern wirbt Schweiz Tourismus für die Bergwelt. Und lässt sich diese Kampagnen einiges kosten, fragt sich nur, zahlt sich das auch aus? Und
das wäre quasi schon in die Zukunft geschaut.
Wir nehmen Sie mit auf eine Art Zeitreise, kurz vor eins. Die Türkei ist heute mit einem erstarkten Präsidenten erwacht. Die Partei von Recep Tayyip Erdogan, die AKP, hat bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit geholt. Ein Sieg, der in Istanbul Emotionen aller Couleur auslöst. Die Journalistin Luise Saman hat sich umgehört.
Böyle bir şey beklemiyorduk biz yani. Sadece biz değil, benim AK Parti'yi destekleyen arkadaşlarım var.
Niemand hier hat so etwas erwartet. Es ist so viel passiert in den letzten Monaten. Alle dachten, die Regierung kann nur verlieren. Stattdessen nun so ein Sieg. Das ist unglaublich. Staunt ein junger Mann und zeigt auf die Endergebnisse, die fast alle Zeitungen heute auf dem Titel haben. Als ein Fest für die Demokratie hat Ministerpräsident Davutoğlu das Ergebnis bei seiner Balkonrede gestern Abend bezeichnet. Von einem schwarzen Tag sprechen dagegen die eher säkular eingestellten Passanten im Istanbuler Stadtteil Kadıköy. Ein kurdischer Kioskbesitzer macht seinem Ärger Luft. Dies war keine faire Abstimmung. Wie kann man wählen, wenn gleichzeitig Bomben fallen? Noch am Wahltag wurden die Berge im Südosten angegriffen. Gleichzeitig drohten sie, wenn wir nicht alleine regieren dürfen, wird es noch schlimmer. Durch dieses Chaos haben sie gewonnen. Aber fair ist das nicht. Und eine Passantin meint, die Leute denken, das Wichtigste ist jetzt Stabilität und die kriegen sie, wenn sie für die immer gleiche Partei stimmen. Aber sie irren sich. Diese Regierung behandelt nicht nur die Frauen als Bürger zweiter Klasse. Ich bin besorgt und traurig. Doch Istanbul mit seinen 15 Millionen Einwohnern gilt traditionell als ein Spiegel der Türkei. Und so überrascht es nicht, dass auch hier viele glücklich sind über den Sieg der AKP. Vor einer Bankfiliale freut sich ein Mann über den Kurs der türkischen Lira, die nach dem Chaos der letzten Wochen prompt angezogen hat. Durch dieses Ergebnis können wir endlich wieder Vertrauen in die Zukunft haben. Gucken Sie doch auf die vergangenen 12 Jahre. Was für eine positive Entwicklung. Früher lagen wir weit hinter Europa zurück. Heute haben wir in vielen Punkten aufgeholt.
Aufwärts soll es jetzt also gehen, hofft dieser Türke. Denn die letzten Monate waren von Chaos und Gewalt geprägt. Präsident Erdogan selber wertet seinen Wahlsieg denn auch als Entscheid des türkischen Volkes für Frieden und Stabilität. Ich habe die NZZ-Korrespondentin Inga Rock in Istanbul gefragt, wird das Land nun tatsächlich zur Ruhe kommen?
Es wird vielleicht kurzfristig ruhiger werden, aber langfristig wird es wahrscheinlich nicht beruhigen. Das liegt zum einen daran, dass die Gewalt mit den Kurden wieder eskaliert ist, also mit der kurdischen Guerilla, mit der PKK, dass der Islamische Staat, die Extremistengruppe, hier Anschläge verübt und dass Erdogan im Wahlkampf und die AKP im Wahlkampf das Land weiter polarisiert haben. Er müsste an all diesen Fronten den Kurs ändern, damit sich das Land tatsächlich stabilisiert, so wie er das sagt, und zufrieden findet.
Sie haben es erwähnt, Präsident Erdogan hat ja den Friedensprozess mit den Kurden gestoppt. Was bedeutet sein Wahlsieg für die Kurden im Land?
Das bedeutet für die Kurden, dass wenn sie jetzt kein Gehör finden im Parlament, durch demokratische Mittel, dann wird es die Kurden weiter radikalisieren, was wir ja in den letzten Monaten schon in den Kämpfen gesehen haben. Es gibt Jugendliche, die bereit sind, zu den Waffen zu greifen. Und wenn die Kurden den Eindruck haben, sie können ihre Anliegen nicht im Parlament, nicht auf demokratischem Weg durchsetzen, dann wird es dort eben gerade diese Jugendlichen weiter radikalisieren und zu weiterer Gewalt führen.
Es ist ja tatsächlich so, dass die pro-kurdische Partei HDP auch dieses Mal die 10%-Hürde geschafft hat, also den Einzug ins Parlament, aber geschwächt. Was kann sie noch bewirken?
Das Wichtige ist, dass sie im Parlament vertreten ist, aber damit sie auch Unterstützung erhält und damit tatsächlich dieser Konflikt zwischen den Kurden und dem türkischen Staat friedlich gelöst werden kann, dazu müsste die AKP, dazu müsste Erdogan eben auf die HDP zugehen, tatsächlich mit ihr sie auch ernst nehmen und sie nicht versuchen, sie in die terroristische Ecke abzudrängen, so wie er das im Wahlkampf getan hat.
Präsident Erdogan strebt ja noch viel mehr Macht an. Schon länger möchte er eine entsprechende Verfassungsänderung. Ist er mit dem gestrigen Sieg seinen Allmachtswünschen näher gekommen?
Die nötige Mehrheit, um die Verfassung im Alleingang zu ändern, die hat die AKP nicht bekommen. Aber Erdogan hat schon jetzt so viel Macht indirekt, indem er die AKP, die Partei, kontrolliert und auch Ministerpräsident Davutoğlu mehr oder minder das macht, was er sagt, sodass er ohne die Verfassungsänderung auch seine Machtansprüche durchsetzen kann.
Einschätzungen von Inga Rock waren das. Sie lebt und arbeitet in Istanbul. In Deutschland sprechen alle über die Flüchtlinge. Nur viele Flüchtlinge bekommen selber davon kaum etwas mit. Aufklärung verspricht hier Refugee Radio, ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm des Funkhauses Europa. Fünfmal pro Woche sendet es 5 Minuten Nachrichten und Informationen, speziell für Flüchtlinge. Peter Vögeli hat reingehört.
Funkhaus Europa.
Refugee Radio.
Hello, this is Grzegorz Olszówka, here with the news.
Taba naharukum, maakum, Nadira Kamal.
So klingt es jeden Wochentag um 5:12 Uhr. Die erste Nachricht auf Englisch und dann auf Arabisch.
Sigmar Gabriel, party leader of the SPD and vice chancellor, has accused the union parties CDU and CSU.
Innenpolitik. Der Streit zwischen CDU, CSU und SPD. Ich frage Thomas Reinke, den Programmchef des Funkhaus Europa, interessiert das die Flüchtlinge?
Ob jetzt jede einzelne Meldung den einen oder anderen Flüchtling interessiert, das wissen wir natürlich nicht. So genau können wir das nicht nachvollziehen, wie es ja immer beim Radio ist. Aber wir glauben schon, dass in dem Mix von 5-6 Meldungen, die man da so unterbringen kann, durchaus auch so die ein oder andere innenpolitische deutsche Meldung drin sein könnte. Denn da geht es ja auch dann um die Zukunft der Flüchtlinge.
Zweite Meldung.
The Federal Criminal Police Office BKA has registered 600 assaults on refugee accommodation centers.
Das interessiert sicher, die Anschläge auf Flüchtlingsheime. Aber auch die Erklärung des Chefs des Bundeskriminalamtes, dass in Deutschland Legenden entstünden, dass Ängste als die Wahrheit betrachtet würden? Eine vielleicht sehr anspruchsvolle und sehr deutsche Erklärung für einen Flüchtling aus Syrien oder Afghanistan. Und ist das Englisch nicht so anspruchsvoll?
Ja, das ist eine Rückmeldung, die wir auch bekommen haben, die wir ernst nehmen. Da arbeiten wir gerade dran. Wir haben sehr kurzfristig Sprecher gesucht und werden jetzt aber gucken, dass wir jemanden finden, der das noch langsamer und in einem leichteren Englisch darstellen kann. Das haben wir auch gesehen.
Dritte Meldung.
The death of Mohammed, the refugee boy from Berlin, has shocked many people.
Das interessiert alle. Die Entführung und Ermordung eines Flüchtlingskindes. An der Stelle, an der es entführt wurde, sind Blumen, Kerzen, Plüschtiere. Was war das Bewegendste für Reinke?
Diese spontanen Reaktionen, die direkt danach gekommen sind, wo die Leute dann gesagt haben, toll, dass ihr das macht, wo die Ersten gesagt haben, könnt ihr mir was schicken, damit ich es hier aushängen kann. Und dann war ich wirklich fast gerührt, als dann jemand sagte, wir haben hier gemeinsam im Flüchtlingsheim davor gesessen und das zusammengehört.
Natürlich wird Refugee Radio meist übers Internet gehört. Die täglichen 5 Minuten werden aus dem laufenden Haushalt finanziert. Das geht auch, denn das Funkhaus Europa, ein Vollprogramm der ARD-Sender WDR, Radio Bremen und RBB, hat ein Budget von 6 Millionen und 600.000 Hörerinnen und Hörer.
Funkhaus Europa ist Ende der 90er Jahre entstanden, vor dem Hintergrund, dass es damals schon mit langer Tradition Gastarbeitersendungen in verschiedenen ARD-Anstalten gab, auf Türkisch, auf Italienisch, in verschiedensten Sprachen. Und in den 90ern kam dann die Idee dazu, dass man eigentlich ein Integrationsangebot breiter aufstellen müsste und es auch auf Deutsch machen müsste. So ist dann ein Vollprogramm entstanden, was tagsüber auf Deutsch sendet und abends in unterschiedlichen Muttersprachen von Menschen, die hier leben. Und im Laufe der letzten 10, 15 Jahre hat sich das nochmal deutlich verändert. Im Tagesprogramm ist der Fokus weggegangen von reiner Integration mehr auf das Oberthema kulturelle Vielfalt. Das prägt das Tagesprogramm, ein recht modernes, junges Programm. Und abends dann eben in Stundentakt Sendungen in unterschiedlichen Sprachen.
Letzte Meldung. Flüchtlinge können Deutschkurse an der Universität Eichstätt-Ingolstadt gratis belegen. Morgen um 5.12 Uhr geht es weiter. Wie viele Flüchtlinge den Sender hören, weiß man nicht. Aber er wird wichtiger für sie, je länger sie bleiben.
Peter Vögeli. Ja, und hier in Ihrem Programm im Rendezvous ist es 9:09. Zu Schweizer Handörgerli-Musik werben zwei Bergler für Winterferien in der Schweiz. Jahr für Jahr lanciert Schweiz Tourismus neue Werbekampagnen, um die Leute in die Schweizer Berge zu bringen. Doch was bringen solche Werbespots und Hochglanzmagazine? Denise Schmutz.
Längst nicht mehr alles fährt Ski. Saison für Saison schlägt Schweiz Tourismus deshalb kräftig die Werbetrommel für Winterferien in den Schweizer Bergen. Jährlich sind es etwa 23 Millionen Franken. Aber nicht nur die Schweizer werden umworben, sondern auch Touristen aus asiatischen Ländern wie China. Dort wurde in den letzten 3 Jahren das Werbebudget leicht erhöht. Denn von den Asiaten erhofft man sich viel. Jürg Schmidt, Direktor von Schweiz Tourismus.
In vielen diesen Ländern gibt es keinen Schnee und das ist das wohl Exotischste, was die sich vorstellen können. Und China wird in 2022 die Olympischen Winterspiele austragen. Wir spüren da das Thema Schnee, Winter. Da ist geradezu ein Boom, der sich anbahnt.
Und das wolle man für die Schweiz nutzen. Auch wenn die Asiaten im Vergleich zu den europäischen Wintergästen nur einen sehr kleinen Anteil ausmachen, das Wachstum sei enorm.
Wir sind in den letzten 4 Jahren in China im Winter in den Bergen, nur in den Bergen, 130% gewachsen. Die Zahl ist klein, sie wächst, also die Wirkung des Marketings ist absolut da, aber es ist nochmals eine mehrjährige Aufbauarbeit, die wir vor uns haben.
Das Marketing habe sich also gelohnt. Für China beispielsweise produziert der Schweiz Tourismus eine größere Fernsehdokumentation, in welcher der Schweizer Turner Dong Guali durch Schweizer Skiorts reiste. Außerdem unterrichteten chinesische Skilehrer ihre Landsleute auf Schweizer Pisten. Was eine einzelne Marketingmaßnahme bringe, könne man nicht messen, sagt Jürg Schmid. Doch was alle Werbemaßnahmen zusammen bewirken, sehr wohl. Dazu macht Schweiz Tourismus alle 3 Jahre eine Wirkungsmessung. Jürg Schmid.
Wir wissen, dass wir mit unserer Werbung rund 16% aller Übernachtungen in der Schweiz beeinflussen. Also jeder 6. Gast geht schlussendlich auf die Kommunikationsanstrengungen von Schweiz Tourismus zurück.
Inwiefern solche Zahlen tatsächlich mit der Realität übereinstimmen, ist schwer zu prüfen. Ein Evaluationsbericht der Universität St. Gallen kam immerhin zum Schluss, dass die Methoden von Schweiz Tourismus tauglich sind, um die Wirkung von Kampagnen zu messen. Der Bericht zeigte auch, dass eine Erhöhung des Werbebudgets tatsächlich etwas bringt. So konnten zwischen 2009 und 2013 die Auswirkungen der Wirtschaftskrise etwas abgeschwächt werden. Wegen des starken Frankens sind die Aussichten für den kommenden Winter nicht allzu rosig. Gemäß der Konjunkturforschungsstelle KOF wird die Anzahl Übernachtungen in Hotels stagnieren. Deshalb will Schweiz Tourismus den Hoteliers und Bergbahnen kräftig mit Werbemaßnahmen unter die Arme greifen. Unter anderem sollen Leute, die aufgehört haben, Ski zu fahren, wieder auf die Piste gelockt werden, sagt der Direktor von Schweiz Tourismus.
Die Skifahrerinnen und Skifahrer werden älter und da gibt es Gründe, warum man aussteigt. Und ein Grund ist, weil es dann, wenn man nicht mehr so oft geht, allzu kompliziert wird, all das Material zu organisieren oder auch aus gesundheitlichen Gründen.
Im Rahmen eines Pilotprojektes bieten deshalb Hotels nicht nur ein Zimmer, sondern auch gleich die Skiausrüstung und einen Skilehrer im Paket an. Schweiz Tourismus hofft, so wieder mehr Einheimische auf Schweizer Skipisten zu bringen und den Wintertourismus anzukurbeln.
Für Für einmal in die Zukunft schauen oder in die Vergangenheit. Eine neue App macht diese Zeitreise möglich. Swiss Squares zeigt öffentliche Plätze in Schweizer Städten, so wie sie einmal waren und wie sie dereinst einmal aussehen könnten. Entwickelt wurde die App fürs Tablet vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt hat sich in Zug auf den Weg «Back to the Future» gemacht.
Der Colinplatz in der Altstadt, durchtrennt von einer stark befahrenen Straße. Auf der einen Seite steht das Stadthaus, davor ein Brunnen. Claudia Schwalfenberg, die beim SIA das App-Projekt entwickelt hat, hebt ihr iPad in die Höhe, das GPS ortet, die Kamera erfasst den Platz und schon klickt Claudia Schwalfenberg auf ein historisches Bild.
Hier sieht man jetzt schon ein bisschen den Tramverkehr mal am Colinplatz. Also heute verkehren da ja keine Trams mehr. Aber hier ist ein Foto von 1940, wo man eben noch eine Tram sieht.
Dann dreht sie sich mit ihrem Tablet nach rechts, wo ein Baugerüst ausgesteckt ist. Nun erscheint die Visualisierung der Architekten. Ein schlichter Neubau erhebt sich zwischen den alten Gebäuden.
Das wäre quasi schon in die Zukunft geschaut. Wie sieht's mal aus, wenn diese Baulücke geschlossen wird?
16 Plätze sind es in Zug, die vom Swiss Squares App erfasst sind. Und weitere 75 Plätze in Zürich, Bern, Biel und Schaffhausen. Man kann sie sich im App anschauen, auch ohne vor Ort zu sein. Es hat alte und aktuelle Bilder aus verschiedensten Perspektiven, zum Teil auch Luftaufnahmen. Sich durch die Plätze durchzuklicken, ist wie eine Reise durch die Zeit. Angefangen bei historischen Plätzen, wie beispielsweise dem Fronwagplatz in Schaffhausen.
Das ist für mich ja so der Inbegriff eines lebendigen Platzes wirklich. Ganz viele Menschen, es ist Markt, es sind Cafés, es sind historische Gebäude, die den Platz fassen.
Weiter zum modernen Stadtplatz, wie dem größten innerstädtischen Platz der Schweiz, dem Zürcher Sechseleutenplatz.
Man hat bewegliche Sitzelemente, weil die Leute, die wollen natürlich heute sich auch nicht mehr so viel vorschreiben lassen. Die wollen sagen, jetzt kommt die Sonne von da, jetzt möchte ich den Stuhl in die Richtung ausrichten. Also auch quasi, dass man den Nutzer die Chance gibt, an dem Platz auch was in Anführungszeichen zu ändern.
Und schließlich hin zu den Plätzen der Zukunft, zum Bieler Gurzelenquartier.
Das ist jetzt lange Zeit eher so eine Art Restfläche gewesen. Viel auch so Parkplatz, es haben da Zirkusse stattgefunden. Und jetzt ist aber geplant, dass der Gurzelin eben auch ein richtig urbanes Quartier werden soll.
Plätze wandeln sich, entstehen neu. Das wolle man mit dem App auch bewusst machen, sagt Claudia Schwalfenberg.
Viele Leute fühlen sich ja immer so ausgeliefert, die gestaltete Umwelt ist so, wie sie ist. Man kann nichts machen, man kann sehr wohl was machen.
Denn die Geschichte zeige, wie sich Plätze nach den Bedürfnissen der Menschen veränderten.
Da gibt es doch jetzt seit ein paar Jahrzehnten eine Bewegung, dass man auch verkehrsberuhigt und dass es dadurch dann auch möglich wird, einfach den öffentlichen Raum mehr zu genießen.
Die öffentlichen Plätze genießen und verstehen, das geht nun also nicht nur vor Ort, sondern auch auf dem Smartphone.
Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt. Und mit Visionen geht es im ersten und vierten auch gleich weiter. Nachdem die Expo in Mailand ihre Tore geschlossen hat, liegen über 100 Hektaren Gelände brach. Für den Landschaftsarchitekten Andreas Kieper eine weitere Chance, der lombardischen Metropole zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Wir sprechen darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Heute mit Damian Rast.
Die Zahl der Personen, die als sogenannte Dschihad-Reisende aus der Schweiz nach Syrien reisen, nimmt weiter zu. Laut einem neuen Bericht des Bundes gibt es 40 bestätigte Fälle. Das sind 10 mehr als noch im Februar. Der türkische Ministerpräsident Davutoğlu hat die Opposition aufgerufen, eine Verfassungsreform zu unterstützen, die dem Präsidenten mehr Macht geben soll. Auch nach dem Wahlsieg von gestern ist die Regierungspartei für dieses Vorhaben auf Verbündete angewiesen. Im Oktober haben rund 220'000 Menschen das Mittelmeer überquert, um in Europa Zuflucht zu suchen. Laut dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge sind das etwa gleich viele wie im gesamten letzten Jahr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.